Tagtäglich beschäftigen uns so viele Sachen. Unser Gehirn versucht mit all unseren Ängsten, Wünschen, Hoffnungen und momentanen Situationen zurechtzukommen und diese zu verarbeiten. Die Führerscheinprüfung bestehen,
sich Sachen merken, für die Mathe-Klausur lernen,
Probleme lösen. Doch was, wenn das alles nicht mehr möglich ist? Was, wenn dein eigenes Gehirn zu deinem schlimmsten Feind wird? Könntest du damit umgehen? Diese Fragestellung versuchen wir heute anhand eines Filmes zu beantworten.
Heute mit euch sind Mia, ich und Vicky.
Hi!
Ob du den Podcast freiwillig hörst oder von deinen Lehrkräften oder Dozenten gezwungen wirst, um die Seminararbeit endlich mal fertig zu kriegen, hoffen wir, dass er euch gefällt und wir euch ein Stück mehr von der Neurologie begeistern können.
Also, die Anti-NMDA-Rezeptorenzephalitis wurde initial bei jungen Frauen mit Ovarialteratomen beschrieben. Okay, ich mache nur Spaß. Also wir wollen hier nicht unsere Gehirnzellen verbrennen. Mia, würdest du vielleicht gerne mit einer kurzen Zusammenfassung des Filmes anfangen?
Na, da ist eine junge Frau, welche in ihrem Traumjob als Journalistin arbeitet und großen Erfolg hat. Von einem Tag auf den anderen bekam dies eine 180-Grad-Wendung. Woran das lag? An einer sogenannten Anti-NMDA-Rezeptor-Enzephalitis, kurz zusammengefasst an einer Autoimmunkrankheit. Doch was ist das überhaupt?
Eine Autoimmunkrankheit ist eine Fehlleitung des Immunsystems, welche alle Organe betreffen kann. Dabei greift das Immunsystem fälschlicherweise gesunde Zellen an und beschädigt das Gewebe des eigenen Körpers oder zerstört es teilweise auch ganz. Daraus entsteht dann eine Entzündungsreaktion, welche zu unterschiedlichen Erkrankungen führt. Um vielleicht ein paar Beispiele für das Verständnis zu geben, erkranken könnten die Atemwege,
der Darm,
die Haut,
das Nervensystem
und vieles, vieles weitere.
In unserem Fall bildet der Körper Antikörper bzw. Abwehrstoffe gegen einen Rezeptor im Gehirn. Vicky, erzähl uns den Zuschauern doch erstmal ein paar spannende Fakten.
Gerne doch. Also, die Anti-NMDA-Rezeptorenzephalitis wurde erstmals 2007 entdeckt. Das ist doch gar nicht so lange her. Stellt euch das einmal vor. Davor wusste man gar nicht, dass diese überhaupt existierte. Genauso war es mit den ganzen Symptomen, die die Erkrankten hatten.
Die Krankheiten, mit denen Anti-NMDA-Rezeptorenzephalitis verwechselt wurde, waren zum einen Schizophrenie, eine bipolare Störung, Stress.
Sogar wurde eine Drogenabhängigkeit und Konsum von Alkohol spekuliert.
Es ist wohl nie einfach, immer wieder Hoffnung auf Antworten und Lösungen zu bekommen und dann doch wieder enttäuscht und fehldiagnostiziert zu werden. Naja, und auch obwohl die Frau in dem Film Ende 20 ist, denkt bitte nicht, dass es nur in dem späteren Alter auftreten könnte. Anti-NMDA-Rezeptor-Enzephalitis können Frauen zwischen 22 Monaten und 79 Jahren bekommen. Jedoch liegt der Durchschnitt bei 23 Jahren. Die armen jungen Frauen in diesem Alter hat man doch ganz andere Dinge im Kopf.
Da dies eines der größten Mythen dieser Krankheit ist, wäre vielleicht wichtig zu erwähnen, dass die meisten Patienten keine Tumoren haben. Und noch was Gemeines?
Ich weiß schon, was du vorhast zu sagen.
Was?
Dass nur ca. 10-20% der Patienten männlich sind.
Okay. Einerseits schlecht, weil das heißt, dass ich zu durchschaubar geworden bin. Andererseits gut, denn das bedeutet, dass ich nicht die Einzige bin, die diese Tatsache komisch findet. Warum ist das eigentlich so?
Der Grund, weshalb nur so wenige Männer erkranken? Naja, darüber ist sich die Wissenschaft noch nicht ganz so sicher. Es lässt sich aber vermuten, dass genetische Komponenten aufgewiesen werden.
Ganz kurz. Also genetische Komponente sind die erblich bedingten Anlagen, also die Empfänglichkeit eines Organismus für bestimmte Erkrankungen.
Weißt du, was furchtbar ist?
Was denn?
Diese Krankheit endet unbehandelt, häufig tödlich. Deswegen, falls man viele dieser Symptome hat, lasst es unbedingt abchecken. Wenn man Dinge früh erkennt, ist die Chance auf Heilung höher.
4-5% der Patienten sterben nämlich bei dieser Krankheit. Allerdings, wenn diese dann einen Tumor haben, sind die Heilungschancen viel höher, wenn man ihn rausholt.
So, zuletzt noch ein Fakt zum Schluss, der mich persönlich sehr fasziniert hat und den ich euch nicht vorenthalten möchte. Könnt ihr euch vorstellen, eine Krankheit zu haben und euch nach der Heilung gar nicht mehr an die Akutphase erinnern zu können? Wir uns nicht. Dies ist aber tatsächlich bei 3/4 der Betroffenen der Fall. Die Frau namens Susanna wurde immer verhaltensauffälliger. Am Anfang äußerte sich das durch grippeähnliche Symptome, Schlaflosigkeit, Appetitlosigkeit, Konzentrationsverlust und entwickelte sich bis hin zu Kontrollverlust über das eigene Leben und Wahn und Halluzination. Doch beginnen wir ganz am Anfang. So könnt ihr euch das Ganze vorstellen. Susanna ist eine hübsche, intelligente, junge Frau am Anfang ihrer 20er Jahre. Sie arbeitet als Journalistin in einem Großraumbüro bei einer Firma in Amerika. Es ist ihr absoluter Traumjob und sie ist eine großartige Journalistin. Sie lebt ganz selbstständig in einer Eigenwohnung in der Stadt in der Nähe ihrer Arbeit. Auch da verstand sie sich mit ihren Arbeitskollegen und Tischnachbarinnen und mit ihrem Chef perfekt. Er vertraute ihr so viel an, obwohl sie erst an ihrem Start der Karriere stand. Was gibt's da noch zu sagen?
Naja, familiär sieht es auch gut aus. Sie versteht sich mit ihren Eltern und den Partnern ihrer Eltern sehr, sehr gut. Und auch ist sie in einer glücklichen Beziehung mit einem netten jungen Mann. Würde man es kurz zusammenfassen, lebte sie ein fast perfektes Leben.
Und so könnt ihr sehen, es kann wirklich jeden betreffen.
Nach einiger Zeit begann sie grippeähnliche Symptome zu entwickeln. Sie hustete sehr viel. Sie dachte, dass sich nur eine Grippe anbahnte, konnte jedoch nicht ahnen, was noch alles folgen würde. Sie schenkte dem nicht viel Beachtung und arbeitete weiter. Oh Gott, hätte sie es nur gewusst. Denn es folgten weitere Symptome. Sie bekam wieder eine Aufgabe von ihrem Chef, den Text für die Titelseite ihres Magazins zu verfassen. Beide trauten es ihr zu. Sie saß sich direkt noch in derselben Nacht an ihrem Schreibtisch und begann, den Artikel zu verfassen. Es mangelte immer mehr an der Konzentration und dies lag sicher nicht an der Tatsache, dass es schon mitten in der Nacht war, denn das hatte sie ja schon zuvor getan.
Das hatte sie noch nie. Sie war sichtlich verwundert darüber, dass sie sich auf nichts mehr konzentrieren konnte. Sie war so enttäuscht, dass es nicht klappte. Und so ging es uns auch.
Am nächsten Morgen wachte sie auf dem Boden auf. Sie war so fertig. Einen Blick auf den Wecker verriet, es war schon 10 Uhr. Und sie sollte schon vor über einer Stunde auf der Arbeit sein. Das war das erste Mal, dass ihr so etwas geschah. Sie machte sich fertig und ging kurz nach dem Anruf ihrer schon genervten Arbeitskollegin über ihr zu spät kommen los. Hier enttäuschte sie ihren Chef zum ersten Mal.
Woran jetzt eigentlich die Symptome liegen, warum und weshalb sie auftreten? Ja, das haben wir uns auch gefragt. Es kam uns immer wieder der Gedanke über den ganzen Film hinweg. Wie, aber noch viel wichtiger, warum löst so ein kleiner Rezeptor im Gehirn so etwas aus? Hat unser Gehirn und unser Nervensystem wirklich so viel Macht über uns? Darüber habe ich mich informiert und festgestellt, selbst die Wissenschaft ist sich in diesem noch nicht ganz einig. Jedoch kann ich euch über den derzeitigen Stand der Wissenschaft informieren. Also die Studien gehen davon aus, dass Störungen im Frontallappen des Gehirns, in dem auch unser Rezeptor sitzt, die Wahnvorstellungen auslösen können. Nun fragen wir uns, wo befindet sich dieser? Dazu kommen wir gleich. Dieser kommt vor allem im Zentralnervensystem, also vor allem im Hippocampus und Großhirn vor.
Schön gut, aber wieso ist dieser so entscheidend für jeden Einzelnen unter uns? Er spielt eine wichtige Rolle bei der Signalübertragung im Gehirn und besitzt außerdem eine Funktion bei der Bildung von Gedächtnisinhalten über die sogenannte Long-Term Potentiation.
Und in Kombination mit dem AMPA-Rezeptor führt er zu einer langfristigen Festlegung der Informationsweiterleitung.
Der Frontallappen befindet sich im vorderen Bereich des Großhirns, also in der vorderen Schädelgruppe.
Direkt hinter unserer Stirn.
Aus dem Grund wird er auch Stirnlappe genannt. Der Frontallappen hat so vielfältige Funktionen, dass es bei Beschwerden oder Erkrankungen zu Auswirkungen bei der Psyche des Betroffenen führt.
Dabei ziehen Veränderungen in der Persönlichkeitsstruktur nach sich.
Der Frontallappen
Also Stirnlappen klingt doch besser.
Okay, ja dann, der Stirnlappen. Er hat einen motorischen Bereich.
Einen prämotorischen Bereich.
Mhm. Und einen präfrontalen Bereich.
In erster Linie ist er für die Bewegungen und die Auswahl der notwendigen Bewegungen zuständig. Und neben diesen Funktionen ist die Frontalregion für kognitive Aufgaben zuständig. So Sachen wie die Steuerung von Emotionen, der Persönlichkeit und Humor.
Personen mit beschädigtem Frontallappen weichen in Bezug auf den Humor deutlich von der Norm ab und können auch komplexere Humorformen schlecht verstehen.
Es gibt eine Vielzahl von Störungen, die im Zusammenhang mit dem Frontallappen auftreten können. Ihre Gemeinsamkeit besteht darin, dass es im Verlauf der Störung zu Antriebsstörungen, Störung der Gedächtnisleistung und Störung der Aufmerksamkeit kommen kann.
Genau, richtig. Und auch die Kreativität, die Wortflüssigkeit und das spontane Verhalten werden reduziert. Und weshalb der Frontallappen?
Dieser ist dafür verantwortlich, wie die subjektiven Vorstellungen über die Realität getroffen werden, sprich, wie man die Realität wahrnimmt. Auch bestimmt der Frontallappen, welche Gefühle wir wann empfinden und gibt eine persönliche Einsicht darüber, was man selbst und andere denken.
Dass dies auch der Fall bei Susanne sein könnte, erkennt man in folgender Szene. Susanne saß wieder einmal im Büro, als sie auf einmal wieder anderes wahrnahm als andere Menschen in dem Raum. Mit dem einzigen Unterschied, dass Susanne eben nur ihre eigene Realität wahrnahm und nichts davon der tatsächlichen Realität entsprach.
Hier erleidet sie einen ihrer ersten extremen Gefühlsausbrüche.
Sie rennt jedem in die Arme, steigt auf Tische und denkt, sie sei unendlich glücklich. Dieses Mal zeigte sie nur eins, Euphorie. Das dachte man zumindest. 10 Sekunden später sah schon wieder alles anders aus. Sie schrie und schrie. Jeder Zuschauer merkte, dass sie nicht Herr ihrer Gefühle war. Irgendetwas übernahm sie. Und dann fragten wir uns noch genauso, wieso Halluzinationen?
Doch machen wir erstmal weiter mit der Geschichte und einer weiteren interessanten Szene. Eines Abends hörte sie dauerhaft einen Tropfen aus dem Wasserhahn. Dies machte sie schon ganz verrückt. Um diesen nervigen Wasserhahn zu reparieren, rief sie ihren Vater an. Dieser erklärte ihr, dass er schon auf dem Weg zu ihr sei. Als er ankam, bekam er erstmal einen Schock. Susannes Wohnung war das reinste Chaos. Sie ging in ihrer Krankheit unter. Diese veränderte ihr Wesen sehr. Und dann nahm sie die Chance in die Hand und erzählte ihm, dass man den kaputten Wasserhahn reparieren sollte. Sie gingen zusammen in die Küche und ihr Vater hörte nichts.
Er schaute vorsichtshalber trotzdem, ob der Wasserhahn noch funktionierte und heil war. Und dies war er.
Jetzt, da war es wieder,
sagte sie.
Wie, Susanne, Schätzchen, da war nichts. Doch hier ist es wieder.
Dies ist eine Szene, an der man ihre Halluzination gut sehen und finden kann. Dazu gibt es noch eine zweite Theorie. Also für die halluzogene Wirkung hauptverantwortlich sei der Rezeptor Typ 2a zu sein. Dieser befindet sich unter anderem im Nervensystem. Genauso wie der betroffene Rezeptor von Susanna. Das Nervensystem ist mit nahezu jeder Gehirnregion verbunden. Die Wissenschaft vermutet, dass es bei der Krankheit zu einer Überreizung kommt und diese Rezeptoren versuchen hemmend auf die Sinneseindrücke zu wirken und so das Gehirn vor einer Belastung zu schützen.
Kommen wir nun zu Teil 2 unserer Vorstellung des Films. Susanne zog zu ihren Eltern, beziehungsweise einem Elternteil, da sie das Leben alleine nun nicht mehr auf die Reihe bekam. Dieses Eingeständnis fiel ihr sehr schwer. Auch belastete es sie immer mehr. Nun bildete sie sich immer mehr ein. Als sie mit ihrem Vater und ihrer Partnerin zu Abend aß, war noch alles gut. Dies zumindest nahm jeder an. Die kleine Familie führte nette Gespräche und alles schien gut zu sein.
Sie auf und schrie, man sollte sie nicht beleidigen. Dies hatte natürlich keiner getan. Ein weiteres Beispiel für ihre Wahnvorstellung. Alle waren hierbei ganz geschockt. Weder Vater noch Freundin wussten, was sie machen sollten. Die Partnerin zumindest traf es sehr. Es machte sie traurig und sie verließ den Raum. Der Vater sprach auf Susanna ein, dass dies nicht gehen würde. Und was denn nun los sei, was in sie gefahren war? Susanna war selbst ganz geschockt. Was sollte sie denn sonst tun, wenn man sie beleidigte? Jetzt veränderte sich jedoch die Situation erneut.
Sie bekam Angst vor dem Geschrei ihres Vaters und wich immer weiter zurück, bis sie nun in der Ecke des Raumes zusammengekauert da saß. Ihr Vater handelte hierbei verständlich, jedoch unserer Meinung nach ganz, ganz falsch. Er kam immer weiter auf sie zu, obwohl sie zurückwich, pure Angst zeigte und nun eine Panikattacke durchleben musste. Sie wollte ihn nur noch weghaben, was sie ihm auch ausdrücklich mitteilte. Er sollte den Raum verlassen.
Er wusste offensichtlich nicht, wie er handeln sollte. Hätte er nur unsere Tipps im Umgang mit Betroffenen von Halluzinationen, Wahnvorstellungen und Panikattacken gehabt.
So, nun ein kleiner Crashkurs. Wie handele ich bei Panikattacken und zuletzt noch bei Wahnvorstellungen und Halluzinationen?
Zeigt jemand Symptome wie bei der Situation mit Susanna und ihrem Vater, als sie zurückwich und offensichtlich panisch reagierte? Gehe ganz wichtig nie weiter auf die Person zu. Also versuche zuerst einmal die Person zu entspannen, sei für sie da und setze sie keinesfalls unter Druck. Sprich die Person daraufhin mit ruhiger und fester Stimme an und strahle Ausgeglichenheit und Verständnis aus. Fasse sie jedoch nie einfach so an. Bleibe ganz ruhig, auch wenn es dir schwerfällt. Jedoch tut keinem von euch beiden nur noch mehr Aufregung gut. Und ein letzter Tipp, spiele die Angst nie herunter und sage, dass alles gut werde, sie sich keine Sorgen machen solle oder dass diese Reaktion gar übertrieben sei.
Und was sind die Go's und No-Go's bei Wahnvorstellungen und Halluzinationen? Wie hätte sich ihr Vater verhalten sollen, als er sie in ihrer Wohnung besuchen kam und sie sich das Wassertropfen einbildete? Zuerst mal soll man sich klar machen und sich bewusst sein, dass Halluzinationen für Betroffene sehr real sind und man deswegen keinesfalls über den Wahrheitsgehalt der Wahnvorstellungen diskutieren sollte. Wenn man Symptome feststellt, frag Personen doch mal, ob sie mit dir über das Gesehene oder Gehörte sprechen wollen. Sei dabei immer achtsam und versuche verständnisvoll mit ihnen umzugehen, auch wenn sie sich dir nicht öffnen möchten oder können. Dies hat nichts mit dir zu tun. Ist dies jedoch der Fall, dass sie darüber sprechen möchten, zeig Mitgefühl und Verständnis für das Erleben. Der Tipp zum Schluss? Wichtig und richtig, akzeptiere, dass möglicherweise oder gar sicher eine Krankheit vorliegt und denke daran, es ist schlimm für dich, jedoch für den Betroffenen noch viel, viel schlimmer.
Ich hoffe, diese Tipps konnten euch etwas helfen.
Etwas, das auch noch erwähnenswert ist, wie ihr seht, kann man die Krankheit nicht übertragen. Jedoch sind Angehörige ja trotzdem mit involviert und indirekt mit von den Symptomen der Person betroffen.
Noch ein Beispiel von Angehörigen, die ihren Teil gut gemacht haben. Die Mutter und ihr Vater haben so sehr gekämpft, damit sie ihre richtige Diagnose, Behandlung und somit auch Heilung bekommen. Sie wussten tief im Inneren, dass es nicht psychisch, sondern was Körperliches war und kämpften dementsprechend für die Gerechtigkeit und die Gesundheit ihrer Tochter.
Diesen Luxus einer solchen Unterstützung haben leider nicht viele.
Nur weil sie nicht locker ließen und kämpften, geriet Susanna an ihren Retter.
Einen Arzt, der auch wusste, dass es sich in diesem Fall nicht um eine psychische Krankheit handelte. Er führte verschiedene Tests durch, redete mit Susanna und erkannte an einem Bild ihres Gehirns, dass etwas nicht stimmte. Und so kamen sie dann zu der Diagnose.
Anti-NMDA-Rezeptor-Enzephalitis. Eine klasse Geschichte mit vielen Tiefen, jedoch schlussendlich auch einem Hoch. Ich habe es geliebt und so mitgefiebert. Du auch?
Ja, das war ein toller Film. Also, zu den Heilungsmethoden mal was ganz kurz.
Zuletzt fragen wir uns doch alle noch, wie man diese Krankheit heilt und ob dies überhaupt möglich ist. Dazu kommen wir jetzt.
Also zuerst einmal, ja klar, die Heilung ist möglich.
Dies läuft in etwa so ab. Die Antikörper, die gegen die NMDA-Rezeptoren kämpfen, werden zuerst einmal aus dem Körper herausgeholt. Dies geschieht mit Hilfe einer Plasmapherese, also einem Blutaustausch. Dies kann man sich so vorstellen. Plasma, welches im Blutkreislauf vorhanden ist, wird durch die Blutwäsche von Autoantikörpern und Immunkomplexen gereinigt. Dies geschieht mit der Hilfe von einem medizinischen Gerät.
Danach folgt eine immununterdrückte Therapie, bei der es zu einem Einsatz von Psychopharmaka kommt. Das Ziel dieser medikamentösen Behandlung sind, die fehlerhafte Abwehrreaktionen des Organismus zu unterbinden und somit die Immunisierung zu unterdrücken. In einfacher Sprache gesagt, mithilfe von Medikamenten unterdrückt man die Immunabwehr des Körpers. Damit erzielt man, dass die Antikörper, die den NMDA-Rezeptor bekämpfen, dies nicht mehr tun.
Nach dieser Behandlung liegt die Rückfallquote bei nur noch 5%.
Somit zurück zu unserer Fragestellung vom Anfang des Podcasts. Könntest du damit umgehen? Dann, wenn dein eigenes Gehirn sich selbst bekämpft und nicht nur dir, sondern auch deinem Umfeld damit das Leben erschwert?
Mit der Anti-NMDA-Rezeptor-Enzephalitis könnten wir jedenfalls nicht umgehen. Oder das ist zumindest ein sehr abstrakter Gedanke für uns. Wir lassen euch jetzt mal die ganzen Infos verinnerlichen und hoffen, dass wir euch einerseits unterhalten und andererseits auch informieren konnten. Wir wünschen euch alles, alles Gute
und bis zum nächsten Mal.